Ich möchte euch alle sehr, sehr herzlich grüßen zu diesem Gemeindetag, den wir miteinander, nicht nur als Gemeinde, sondern auch mit anderen Gemeinden oder zumindest mit Vertretern aus anderen Gemeinden feiern und uns freuen, dass wir auch hier als Gemeinde nicht alleine sind, sondern dass wir befreundete Gemeinden haben, mit denen wir mehr oder weniger in Kontakt stehen. Es gibt eben unterschiedliche Gemeinden und natürlich auch die Gemeinde, in deren Räume wir hier uns versammeln, mit denen wir heute den Vormittagsgottesdienst auch gemeinsam gestalten. Denn normalerweise haben Sie heute hier Ihren Gottesdienst. Und es ist schön, auch einmal einen gemeinsamen Gottesdienst zu haben. Meines Wissens nach ist es der erste, den wir gemeinsam haben. Wir waren schon mal zu einer Taufe eingeladen, waren auch in nicht unbedeutender Zahl gekommen oder haben so bei gewissen Feiern waren wir auch mit eingeladen. Aber dass wir tatsächlich so gemeinsam einen haben, konnte ich mich jetzt zumindest an keinen anderen erinnern. Seid alle herzlich willkommen. Unser Ziel ist es heute, das zu tun, wovon wir im ersten Lied gesungen haben. Halleluja, Amen. Halleluja heißt, lobe den Herrn und Amen, so sei es. Eine Bestätigung. Und das Motto unseres Tages heute ist, Gott baut seine Gemeinde und davon sind wir Zeugen. Und ich hoffe sehr, dass es über diesen ganzen Tag verteilt klar wird, dass Gott unsere Gemeinde gebaut hat, denn es gibt viele Einzelgeschichten, die darauf hinweisen, dass wir als Kern, der ursprünglich mal die Gemeinde gegründet hat, zu der Errettung dieser Menschen eigentlich nichts beigetragen hat. Und dass es auch noch nicht einmal unsere Handlung war, diesen Menschen zu sagen, hier ist eine Gemeinde, ihr könnt gerne zu uns kommen. Es waren sehr oft andere Leute, andere Christen aus anderen Gemeinden, aus anderen Ortschaften oder sonst irgendwie. Und Gott hat hinzugefügt, ohne dass wir als Gemeinde tatsächlich sehr aktiv wären und in irgendeiner Weise sagen könnten, wir haben es verdient. Wir waren auch entsprechend aktiv oder wir waren entsprechend weithin sichtbar in dieser Region. All diese Dinge treffen eben nicht zu. Und dennoch können wir bezeugen, dass Gott seine Gemeinde gebaut hat, an diesem Ort, nicht nur in unserer Ortsgemeinde, auch in anderen Gemeinden, aber in unserer Ortsgemeinde ist das, was wir repräsentieren und wofür wir heute den Herrn loben wollen. Es war am Anfang des Jahres 2017, der 15. Januar, um genau zu sein, also Mitte im Januar, hat sich zum ersten Mal eine Gruppe von Gläubigen, die keine Gemeinde hatten, bei der Schwester Elsa Werle im Wohnzimmer versammelt. Elsa Werle ist heute nicht mehr unter uns, aber ich denke, die allermeisten von uns würden mir zustimmen, die sie kennen, dass sie in gewisser Weise die Oma der Gemeinde war, also dieser Gruppe, so wie sie entstand, und auch in gewisser Weise die vorbildlichste Beterin, die wir in unserer Gemeinde hatten. Und mit ihrem Abgang, der Herr hat sie schon vor mehreren Jahren zu sich geholt, sind die Beter aus unserer Gemeinde nicht verschwunden. Und ich möchte heute auch in besonderer Weise an Katharina Krug gedenken. Sie ist zwar Mitglied unserer Gemeinde, kann aber schon seit Jahren aufgrund gesundheitlicher Schwierigkeiten nicht die Gottesdienste besuchen, aber sie ist wahrscheinlich die treueste Beterin von uns allen, auch für diese Gemeinde und gehört auf jeden Fall mit dazu. Und mit ihr zusammen wohnt die Waltraut, die zwar nicht offiziell Mitglied unserer Gemeinde ist, aber eigentlich gehört sie dazu. Und da ist das Offizielle auch kein Hindernis mehr für irgendetwas. Es ist einfach nicht auf Papier. Aber sie gehört dazu und auch sie ist eine sehr treue Beterin. Und auch sie möchte ich dankend erwähnen an dieser Stelle. Ja, sehr vielen herzlichen Dank für die Segenswünsche auch aus der EFG. Und in der Tat, in Christus sind wir alle hineingetauft in einen Leib. Und das ist auch schön zu wissen. Auch mit all den anderen Gläubigen, die heute da sind, alle, die im Herrn sind, auch eine gemeinsame Basis zu haben. Nachdem sich dieser Hauskreis in den Wohnzimmern nicht mehr versammeln konnte, einige Wochen später sind auch wir als Familie dazu gekommen. Ich weiß nicht mehr, ob es im Februar war. Ich meine ja, vielleicht war es auch schon März. Sind wir mit dazu gekommen und es wurde langsam eng und wir haben begonnen, uns in der Arche hier in Stendal zu versammeln. Die haben für Kinderbetreuung, Hausaufgabenhilfe und Kinder so ein Stück weit die aus sozial schwachen Familien kommen, zu helfen, damit sie nicht die ganze Zeit auf der Straße sind, haben dort ein gutes Werk getan und am Sonntag brauchten sie die Räumlichkeiten nicht, da haben wir uns versammelt. Aber das waren irgendwo auch nicht so wirklich die geeigneten Räume und wie Herr Geldke schon gesagt hat, sind wir dann auf die EFG zugegangen und haben gefragt, ob sie sich das vorstellen könnten, dass wir dann hier an den Sonntagnachmittagen unsere Gottesdienste hätten. Ich habe übrigens vom Ende dieses Jahres in einem Protokoll, das wir dann als Glaubensmitglieder, als Gläubige von diesem Hauskreis mal gemacht haben, wir haben damals schon den Punkt gehabt, Suche nach eigenen Räumlichkeiten. Da waren wir schon bei der EFG. Ganz grundsätzlich dachten wir, das wollen wir tun. Seit 8 Jahren sind wir immer noch da. Und das, glaube ich, ist nur darauf hin zurückzuführen, dass es hier ein gutes Bestehen miteinander gibt und es uns gut geht. Sonst wären wir wahrscheinlich schon schneller gedrängt worden, etwas Eigenes zu suchen. An dieser Stelle einen herzlichen Dank, dass ihr uns so lange schon beherbergt. Wir haben damals darüber nachgedacht, eine Gemeinde zu gründen als Hauskreis, wollten das aber nicht einfach selbstständig machen, sondern es war unser Wunsch, es mit der Hilfe und auch unter der Leitung einer schon bestehenden Gemeinde machen. Denn in der Regel finden wir in der Bibel dieses Prinzip, dass Gemeinden gründen. Sie senden aus, es werden Gemeinden gegründet. Damals sind wir zu der ECG Hellersdorf in Berlin gegangen. Leider ist heute keiner von dieser Gemeinde da, die Eingeladenen konnten nicht kommen und es ist schade. Aber so ist es manchmal in der Sommerzeit. Aber diese Gemeinde hat uns sehr stark auch gerade in den ersten Monaten und Jahren unseres Einanderfindens begleitet. Und diese Gemeinde hat gesagt, wenn ihr da so eine Gruppe von verschiedenen Leuten seid, mit teils unterschiedlichen Überzeugungen und unterschiedlichen Ansichten in eurem Hauskreis, ihr solltet erst einmal in die Bibelschule kommen, um eine gute biblische Basis zu erlernen und miteinander einen gleichen Weg zu gehen. Und so begann unsere Zusammenarbeit mit der Gemeinde der ECG Hellersdorf Berlin und einige von den Ältesten der Gemeinde dort waren eben auch Bibelschullehrer, von daher die Verbindung mit der Bibelschule EBTC. Und so kam es, dass wir in dem Sommer dann beschlossen haben, dass 2 von uns an dieser Bibelschule teilnehmen werden, um dort auch eine Predigerausbildung und eine theologische Grundlage zu bekommen. Das waren dann Stefan Kretzer und ich. Und an dieser Stelle werden wir ein Zeugnis von Stefan Kretzer von dieser Zeit hören. Wir haben uns Ende 2017 parallel zum Beginn unseres Bibelstudiums sehr genau Gedanken gemacht. Wollen wir hier eine eigene Gemeinde gründen in Stendal, ja oder nein? Und ich habe vom 12.11.2017, als ich wieder nur die Gläubigen, also ohne Kinder, nicht der übliche Gottesdienst, sondern nur die Gläubigen dieses Hauskreises sich versammelt haben. Ich habe mir Folgendes notiert für dieses Protokoll unserer Zusammenkunft damals. Die Frage war, wollen wir erste Schritte zu einer festen Gemeinde mit entsprechenden Verbindlichkeiten tun? Ich habe mir notiert 3 Punkte. Lange Diskussion. Wer denn dazugehören könnte, wonach wir uns richten sollten. Also es gab unterschiedliche Meinungen und Denkweisen unter diesen Leuten in einem Hauskreis. Es war nicht so, dass dort eine klare Linie bestand und alle sich einig waren, das und das machen wir. 2. Punkt, der Beschluss, ja, wir wollen erste Schritte unternehmen. Was auch immer erste Schritte bedeutet. Und der 3. weiß ich heute nicht mehr genau, was ich damals gemeint habe. Der 3. Punkt, den ich mir notiert habe, war, wir wollen gemeinsam zu den biblischen Erkenntnissen und Überzeugungen kommen und aufeinander warten. Das war einer der Gründe, weshalb es dann ein paar Jahre gedauert hat, bevor wir eine Gemeinde tatsächlich gegründet haben. Und zwar nicht in diesem Jahr 2017 und auch nicht 2018, sondern erst 2020. Danach gab es in 2018 immer wieder verschiedene Zusammenkünfte von uns Gläubigen im Hauskreis. Und ich habe folgende Zusammenfassung einmal gemacht von den Dingen, die danach kamen und was wir dann immer beschlossen haben und worüber wir geredet haben. Also die Gemeindegründung begann konkrete Formen anzunehmen, der Plan dafür. Dabei haben wir den Stellenwert der Bibel als Gottes Wort betont und ihre Grundlage für unseren Gemeindebau festgemacht. Auch das bedurfte einiger Zeit. Das nächste war dann noch herauszufinden, was sagt denn die Bibel, wie Gemeinde aussehen sollte und zu welchen gemeinsamen Schlussfolgerungen und Erkenntnissen werden wir kommen und wie lange werden wir aufeinander warten, bis wirklich eine Einigkeit in den ganzen verschiedenen Denkrichtungen und Vorstellungen hineinkommt. Wir haben uns dann auch, ich weiß nicht mehr, ob seit 2018 oder schon Anfang 2019, haben wir so die ersten Kontakte in Form eines Gottesdienstbesuches in der Bibelgemeinde Magdeburg gemacht. Wir wussten von der Gemeinde, dachten, wir gehen auch mal dorthin, wir wollen diese Gemeinde kennenlernen, vielleicht ist es eine wertvolle Beziehung, könnte man das ja noch nicht nennen, aber dass es wertvoll ist, dass man sich kennenlernt. Es hat in der ECG Hellersdorf, also sozusagen unsere Gemeinde, auf die wir uns ein Stück weit gestützt hatten, die auch aus ihrem Ältestenkreis zwei Pastoren dafür abgestellt hatten, um uns hier in der Gemeindegründung zu helfen und uns zu begleiten. Es hat dort verschiedene Veränderungen gegeben, sodass die Gemeinde nicht mehr in der intensiven Form und Art und Weise uns unterstützen konnten. Und dann haben wir im Frühjahr 2019 auf einem dieser Treffen in dem Hauskreis unter den Gläubigen, im April war es, weitergegeben, dass die ECG Hellersdorf die angedachte Hilfe für die Gemeindegründung uns nicht geben kann. Und wir beschlossen damals vermehrt, den Kontakt und die Hilfe bei dieser Bibelgemeinde in Magdeburg zu suchen. Damals haben wir auch angefangen, einen Namen für unsere Gemeinde zu finden. Der ist mittlerweile bekannt. Unser ganzes Streben, das Ganze auf biblischer Basis aufzubauen, hat am Ende dann auch die Namensgebung beeinflusst. 2019 begannen wir in unserer Gemeinde mit der Fundamentaltheologie, also das heißt mit einer gewissen Bibellehre. Einmal in der Woche trafen wir uns, um zu wesentlichen Themen in der Bibel uns gegenseitig zu lehren und zu forschen, um eine einheitliche Richtung auch zu bekommen. Und alle sollten es entsprechend aus der Bibel heraus erkennen und nicht nur einfach einer sagen, so ist es. 2019 war unsere erste Teilnahme am Camp Impact. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis für unsere Kinder. Ein Camp in dieser Form hatten sie bislang noch nicht gekannt. Auch das haben wir der Gemeinde Magdeburg zu verdanken, die uns darauf hingewiesen hat, dass es das gibt. Und dort ist auch viel geistlicher Einfluss gerade auf unsere Kinder gekommen. Wir hatten dann die ersten der zwei Kinder, die sich dort dann auch bekehrt hatten oder zumindest ihre Entscheidung, Christus nachzufolgen, gefestigt hatten, zwei Jugendliche, haben wir danach in einer gemeinsamen Taufveranstaltung mit der Bibelgemeinde Magdeburg auch getauft. Das heißt nicht wir, sondern das hat in dem Fall dann Bradley McKenzie, der Pastor der Bibelgemeinde Magdeburg, gemacht. Und es begann in 2019, ich meine, es war 2019 dann auch ein sehr viel intensiverer und engerer Austausch mit dieser Bibelgemeinde Magdeburg, die am Ende dann auch tatsächlich einen ganz besonders großen Teil dazu beigetragen hat, hier diese Gemeinde entstehen zu lassen. Das ist falsch, das hat Gott gemacht. Aber sie waren Werkzeuge in seiner Hand in besonderer Weise und haben uns in vielerlei Dinge geholfen. Und gerade Bradley McKenzie, ein Missionar aus den USA, der hierhin gekommen ist, nach Deutschland mit besonderem Wunsch in den Osten Deutschlands zu gehen, nachdem die Mauern gefallen waren und hier Christus zu verkündigen in einem sehr atheistisch geprägten Land. Er hat sich auch sehr viel gemüht, im Rahmen seiner Möglichkeiten auch hier in Stendal dabei zu helfen, dass hier eine Gemeinde gegründet werden kann. Wir sind ihm heute sehr, sehr dankbar. Wir haben ihm viel zu verdanken, dass er sich als Werkzeug in Gottes Hand hat geben lassen und bereit war, diese Opfer zu bringen. Und wir freuen uns jetzt auch nach dem Lied auf eine Predigt von ihm, dass er uns das Wort Gottes einmal mehr, nach vielen Malen schon, weitergibt. Ja, 2019 gab es dann diesen intensiveren Austausch mit der Bibelgemeinde Magdeburg. Wir haben uns immer mehr kennengelernt. Wir sind dann auch an sie herangekommen mit dem Wunsch, wir wollen Gemeinde werden. Ob sie uns dann nicht unterstützen können, das haben sie dann auch getan. Dann war die Gemeindegründung für April 2020 anberaumt. Das fiel dann in den Lockdown und es gab zunächst erstmal keine neue Gemeinde von uns. In der Eröffnungszeit im Sommer danach, dann haben wir im August, am 16. August 2020, die Gründung unserer Gemeinde mit Ältesteneinsetzung von meiner Person feiern können. Damals waren auch noch der Alexander Mantai dabei, der heute nicht anwesend sein kann, ist der Mitälteste von Bradley, auch aus der Bibelgemeinde Magdeburg. Und es war auch der Matthias Fröhlich mit dabei, einer unserer Bibelschullehrer und auch einer der Ältesten aus der ECG Hellersdorf, die ja es sich erst einmal auf den Plan gemacht hatten, uns hier zu helfen, Gemeinde zu gründen. Nun, in dieser Form haben sie es dann auch getan, auch wenn zu dem Zeitpunkt, ich glaube, die selber eine eigene Gemeinde gegründet hatten und dieser Matthias Fröhlich mit Gemeindegründer einer neuen Gemeinde geworden ist, damals schon aus der Leuchtturmgemeinde stammte. Zumindest jetzt ist er in der Leuchtturmgemeinde in Berlin. Auch dort gründen die immer wieder neue Gemeinden und das ist auch schön so. Erst einige Monate nach der Gemeindegründung haben wir den ersten Kontakt mit Leuten gehabt, mit denen wir zuvor nichts zu tun hatten. Also die hier irgendwo in der Region wohnten, gläubig waren und von uns gehört haben und zu uns kamen. Und die uns dann davon berichteten, wie Gottes Gnade sie gefunden hat und sie zu Christus gekommen sind und auf vielen Umwegen dann unsere Gemeinde kennengelernt hat. Heute sind sie Mitglied unserer Gemeinde. Das sind die Geschwister Doris und Holthard Petzold. Und die werden uns von ihrem Zeugnis und auch wie sie dann bis in diese Gemeinde kam, erzählen, nachdem wir das Lied singen, einer, den Gottes Gnade fand. Ja, und wir als Gemeinde sind sehr dankbar, dass Familie Petzold bei uns in der Gemeinde ist und auch ihre Enkelkinder mitgenommen hat. Die Abby ist ja auch mittlerweile Mitglied der Gemeinde und beide sind fester Bestandteil auch unserer Jugend. Ja, das Leben von Holthard und Doris ist um einiges reicher als das, was sie hier gesagt haben. So, wenn man es in Detail schaut, wo Gott sie geführt hat und was sie tatsächlich erlebt hat, dass einem dann auch sagt, ja, ich kann nachvollziehen, dass ihr das mal gesagt habt, Gemeinden, nichts mehr. Und wie Gott sie dann doch langsam dazu führte, zu sagen, doch, Gemeinde, ja. Und ich baue dort eine Gemeinde. Und ausgerechnet, wir durften sie dann bei uns in die Gemeinde hineinnehmen. Das sind wir auch sehr, sehr dankbar. Holthard hat zum Beispiel keinen großen offiziellen Dienst bei uns in der Gemeinde und es gibt keinen bei uns in der Gemeinde, der nicht weiß, dass Holthard ein regelmäßiger Diener in der Gemeinde ist. Auch das geht. Und das ist schön. Das ist wunderbar, dass wir das erleben durften. Also Holthard und Doris waren die Ersten, die zu uns gekommen sind, außerhalb dieses kleinen Kreises, der sich begonnen hat, am Anfang zu versammeln. Sie waren nicht die Ersten, die nach der Gründung in die Gemeinde hineinkamen. Das waren Lukas, der heute Cello spielt, und Katharina Sautner, die bei dem Herrn ist. Sie sind kurz nach der Gemeindegründung getauft worden und kamen dann über die Taufe in die Gemeinde, aber beide waren von Anfang an dabei. Die Katharina Sautner war schon länger da, aber sie war noch nicht getauft und hat dann zwischen zwei Rückfällen ihrer Krebsleiden die Gelegenheit ergriffen, sich taufen zu lassen, ohne zu wissen, dass sie einige Monate später noch einmal diesen Krebs bekommen wird, von dem sie dann auch nicht mehr geheilt wurde. Und das war der Zeitpunkt, wo Gott gesagt hat, eine weitere Heilung gibt es nicht mehr. Jetzt ist deine Zeit auf dieser Erde zu Ende. Und das war dann 2021. 2021, einige Monate später, ist dann auch die Elsa Werle heimgegangen, verstorben. Also das ist, glaube ich, auch das einzige Jahr, wo wir keine Taufe hatten in unserer Gemeinde. Nur zwei Abgänge von diesem irdischen Teil der Gemeinde, die dann hochgezogen sind in den himmlischen Teil der Gemeinde, wo wir am Ende alle einmal hinkommen wollen. Ja, wir sind Gott dankbar für jeden, den er uns gegeben hat und eben auch in besonderer Weise für die Familie Petzold. So, jetzt habt ihr von mir und auch von Bradley schon mal die Stichpunkte Camp Impact gehört. Das ist ein Camp in Thüringen, wo unsere Kinder seit 2019, glaube ich, regelmäßig hingehen. Und mit unseren Kindern meine ich nicht nur die Kinder, die meine Frau und ich gemeinsam haben, sondern auch die Kinder, die andere Familien in der Gemeinde haben. Es sind immer mehr geworden. Mittlerweile haben wir schon manchmal so fast die ganze Jugend, die da hingefahren ist. Und viele dieser Jugendlichen und der Kinder, die heute schon Erwachsener sind und die selbst entschieden sind, Christus zu folgen, die können bezeugen, dass dieses Camp einen Impact auf sie hatte, also einen Einschlag, einen Eindruck, und dass sie dort geistlich in besonderer Weise
entweder neu zu Christus gefunden haben oder einfach in besonderer Weise auch Formung bekommen haben und Zurüstung bekommen haben. Und das hat dazu geführt, dass dann auch unsere Gemeinde mehr als nur die Kinder hinschicken wollte, sondern auch zwischendurch mal hier oder dort aushelfen. Und in einem dieser Sommer, das muss 22 gewesen sein, ja, ich denke, das war 2022, da habe ich Philipp kennengelernt. Philipp ist heute nicht bei uns aus gesundheitlichen Gründen. Eigentlich hätte er heute vorne den Gesang geleitet. Aber dort habe ich Philipp kennengelernt, der dort auch als Mentor und Mitarbeiter war. Und so hat sich eine Bekanntschaft und aus der Bekanntschaft auch eine engere Beziehung entwickelt. Aber nicht nur zwischen uns persönlich und zwischen Marianne, seiner Frau, die er dann im weiteren Verlauf noch geheiratet hat. Marianne ist da. Ja. Sondern auch zwischen unseren Gemeinden. Und zwar war der Wunsch von Philipp und Marianne, irgendwo Gemeindebau zu lernen, mit dabei zu sein, wie Gemeinden gegründet und von klein auf gebaut werden. Wir waren nicht das, was sie zuerst gedacht haben, aber durch bestimmte Umstände in ihrem Leben und dadurch, dass wir uns jetzt kennengelernt hatten, ist es so gekommen, dass sie daran dachten, vielleicht können wir mal in diese Bibelgemeinde nach Stendal gehen. Dort wird eine Gemeinde sehr neu gebaut. Es waren damals gerade 2 Jahre alt. Und sie haben diesen Plan immer mehr zur Reife bringen lassen. Und natürlich sind auch ihre Ältesten aus ihrer Gemeinde, wo sie waren, dann nach der Hochzeit mit einbezogen worden. Der von den Ältesten kann heute keiner dabei sein. Das ist der Alwin Reimer. Er ist jetzt nicht da. Aber wir haben andere Vertreter aus der Gemeinde Elsen. Und der Andreas Enz aus der Gemeinde Elsen, man könnte schon fast sagen, die Partnergemeinde, denn sie haben jemanden aus ihrer Gemeinde zu uns gesandt, damit er hier beim Bau der Gemeinde helfen kann, obwohl sie selbst ziemlich gut im Gemeindebau drinstecken und auch noch keine alte Gemeinde sind, sondern ungefähr so jung wie wir. Ja, haben sie das trotzdem gemacht, jemanden zu uns zu schicken, um uns zu helfen. Und ja, ich möchte Andreas Enz begrüßen. Er wird uns jetzt noch das Grußwort bringen. Bitte. Ja, mach mich zum Zeugnis wie du, o Herr. Mehrfach schon ist es angeklungen, dass wir hinausgehen sollen, um von dem Werk und der Person Jesus Christus und Gott allgemein Zeugnis abzulegen. Das kann der Schüler in der Schule tun, der Vater bei der Erziehung. Das kann der Arbeiter auf der Arbeit oder eben auch der Student im Studium tun. Vito, wann war das? 21, 22 bist du in unsere Gemeinde gekommen. 22. Dann ist Vito zu uns in die Gemeinde gekommen. Er ist aus einer Gemeinde in Augustdorf, hat hier studiert, hat im Laufe von vielleicht 2 Jahren, weiß ich nicht, dann von unserer Gemeinde erfahren, hat auch uns besucht und ist letztlich hier hängen geblieben, ohne dass wir einen Köder ausgeworfen hätten. Wir sind sehr dankbar für Vito, aber Vito kam irgendwann nicht mehr alleine, sondern er gab Zeugnis. Vito ist nicht als der große Redner bekannt, aber in dem Rahmen, wo er war, hat er dennoch Zeugnis gegeben. Und eines Tages kam Martin Eckbert mit. Und Martin wird heute davon Zeugnis geben, wie es dazu kam, dass er zu uns in die Gemeinde kam und dann ein Jahr später, 23, auch getauft wurde. Und noch eine Sache, Martin Eckbert war der Erste, der als Neubekehrter von außerhalb der Gemeinde zu uns in die Gemeinde kam. Also nicht, wo Kinder sich bekehrt haben von Leuten, die bei uns sind, sondern einfach einer, der, wir sagen, aus der Welt. Durch das Wirken von jemandem, der bei uns in der Gemeinde ist, wirken ist jetzt wieder falsch. Einfach durch das Zeugnis geben und die Wahrheit weitergeben von jemandem, der in unserer Gemeinde war und sich dann aus der Welt bekehrt hat. Deswegen darf er heute auch davon Zeugnis geben. Bitte, Martin. Ja, 2022, da bin ich bei der Geschichte jetzt. Da ist dann Vito zu uns gekommen und er hat dann irgendwann den Martin mitgebracht. Und auch Alina wurde getauft, also ist die Gemeinde formell zumindest um weitere 2 Mitglieder gewachsen, also Vito und Alina. Und dann begann eben die Beziehungen auch zur Gemeinde Elsen intensiver. 2023 war dann die Taufe von Martin und auch Ariana, die hier Geige spielt. Damit war Martin der Erste, der sozusagen von außerhalb als Neubekehrter in die Gemeinde kam. Und das war natürlich eine wunderbare Freude, dass die Gemeinde eben auch durch Neubekehrung wächst und nicht nur Neubekehrung durch unsere Kinder ist sie ja auch gewachsen. Aber auch, dass es außen, nach außen hin Zeugnis gab und Gott hinzugetan hat, auch das war schön. Wir hatten aber 2023 noch sehr viel mehr Veränderungen. Dann kamen noch ein paar mehr Leute von außerhalb dazu. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass seit dieser Zeit, Ende 22, Anfang 23, begann etwas, wo ich den Überblick verloren habe. Dann hat Gott so viel hinzugefügt. Unsere Gemeinde ist seitdem von denen, die regelmäßig kommen, wenn man das mit dazu nimmt, verdoppelt und hat schon fast ein Wachstumsungleichgewicht bekommen, hätte ich beinahe gesagt. Also es kamen so viele dazu und das ist natürlich auch sehr schön. Wir haben uns gefreut. Die Familie Leonhard ist dazugekommen. Elisabeth, die heute auch nicht da sein kann. Samuel Kretzer hat sich entschieden, sich taufen zu lassen. Also Samuel Kretzer ist der Sohn von Stefan, von dem wir auch schon Zeugnis gehört haben. Und das war dann auch sehr schön zu sehen, dass auch aus mehr Familien unserer Gemeinde Kinder zum Glauben kommen und dass auch sie sich entscheiden, mit Christus zu gehen. Und somit hatten wir in dem Jahr tatsächlich trotz unserer kleinen und jungen Gemeinde 2 Taufen mit insgesamt 6 Neuzugänger in einem Jahr. Und das ist für so eine kleine Gemeinde, die gerade mal 20 Leute ausmacht, dann schon ein beträchtlicher Teil. Ich habe nicht gesagt, dass zwischenzeitlich noch einige weggegangen sind. In diesem Jahr 2023, also in dem Rahmen, als wir als Gemeinde, als Hauskreis versucht haben, den Weg zu finden, den wir gemeinsam gehen wollen, in dem Rahmen hat sich auch teilweise das ein und andere voneinander getrennt. Nicht jeder konnte in dieser Art und Weise mit uns diesen Weg so mitgehen. Und das war auch in Ordnung. Und diese Menschen haben auch eine Gemeinde gefunden, wo sie sich wohlfühlen. Und auch das ist schön und das freut uns. Aber dann 2023 ist dann das dritte Mal in unserer Gemeinde auch eine Schrumpfung passiert. Diesmal aber nicht durch Tod, sondern durch Heirat. Die Lavinia hat uns dann verlassen und ist jetzt in Süddeutschland mit ihrem Mann wohnhaft. Das war dann so die erste und auch bislang einzige Hochzeit von jemandem aus unserer Gemeinde, aber wir sind ja noch eine sehr junge Gemeinde mit einer Jugend, die in den letzten, vielleicht 2-3 Jahren ebenfalls explosionsartig größer geworden ist. Da kann noch was nachkommen. Zum Jahresübergang 23/24 sind Philipp und Marianne dann zu uns ausgesandt worden und seitdem wohnen sie dann auch bei uns hier in Stendal und machen sehr aktiv im Gemeindedienst mit, sind ja auch dafür ausgesandt worden. Nichtsdestotrotz war die erste Phase schon erstmal ein Kennenlernen. Sie mussten die Gemeinde kennenlernen, wir wollten sie mehr kennenlernen. Und bis heute machen sie einen sehr wertvollen Dienst bei uns. Und diesem Jahr 24 haben wir dann auch Diakone eingesetzt. Was ich nicht gesagt habe, ist, dass wir seit dem Anfang unserer Gemeinde nur einen Ältesten haben in meiner Person. Wir präferieren aber, und so sehen wir eigentlich auch, dass die Schrift, die immer von einer Mehrzahl von Ältesten spricht, dass es doch eher Gottes Modell ist, dass eine Gemeinde eine Mehrzahl von Ältesten haben sollte. Das haben wir nicht. Und insofern sind wir an diesem Punkt noch unvollständig, aber das ist etwas, was wir anstreben und auch uns gerne wünschen und regelmäßiges Gebet ist. Aber die Helfer für die Ältesten, das sind die Diakone. Und dafür hatten wir Männer, die die Fähigkeiten, die die Begabungen hatten, die das entsprechende, man sagt heute Image, das klingt vielleicht nicht ganz so biblisch, aber die das Zeugnis auch nach außen hin hatten, um diesen Dienst auszufüllen. Und so haben wir am 7.4.24, also vor gut einem Jahr, fast anderthalb Jahre schon, 2 Diakone eingesetzt, für die ich auch sehr dankbar bin. Sie nehmen mir in vielerlei Bereichen Dinge ab und ich muss mich nicht drum kümmern. Und das ist wirklich sehr hilfreich. Das ist einmal Daniel. Er ist unser Diakon für das Mahl des Herrn und Organisatorisches. Er hat heute auch die Würstchen gegrillt, nicht alleine, mit Hilfe. Aber er war derjenige, der hier viel Organisatorisches dann getan hat. Er muss also für alles sorgen, was mit dem Mahl des Herrn zu tun hat. Es besorgen, vorbereiten und auch Kranke mit dem Mahl des Herrn besuchen. Also nicht immer er, aber er ist derjenige, der das Ganze verwaltet. Und als zweiten Aufgabenpunkt, das Organisatorische der Gemeindeveranstaltungen liegt auch in seinem Verantwortungsbereich, zum Beispiel Taufen, Gemeindetage und dergleichen. Nicht die Planung der Gottesdienste, das ist ausgenommen. Wir handhaben es so, dass die Diakone nicht nur in ihrem Bereich dienen dürfen, sondern auch anderswo. Und das tun sie auch. Aber das sind ihre Hauptaufgabenbereiche, wo sie die hauptsächliche Verantwortung haben und in einem sehr weiten Bereich auch eigenständig entscheiden, ohne die Gemeindeleitung, auch wenn es in diesem Fall nur eine Person ist, fragen zu müssen, aber sie sind rechenschaftspflichtig ihnen gegenüber. Sehr kurz zusammenfasst könnte man vielleicht sagen, der Diakon ist so der Assistent des Ältesten, der ihm bei der Arbeit hilft. Ein Hauptteil dessen liegt darin, dafür zu sorgen, dass die Gemeinde Einheit lebt, dass die Ältesten sich in erster Linie auf die geistliche Aufgabe auch konzentrieren können und dass nicht die vielen Sachen rechts und links nebenbei das Ganze zerreißen, sondern dass es gut zusammen in eine Einheit hineingefügt wird. So sehen wir das Vorbild der sieben, die in der Apostelgeschichte für die Bedienung der Tische und Versorgung der Witwen verantwortlich gemacht wurden. Und Viktor, der auch heute dort vorgesungen hat und vorne sitzt, Viktor wurde zum Diakon eingesetzt, Diakon für Technik und Geräte, Anschaffung und Wartung. Also er ist derjenige, der die Technik bedient, anschafft, wartet oder eben es überblickt und beaufsichtigt. Ja, auch den Besitz der Gemeinde in Gegenständen, nicht das Geld, das ist jemand anders, der das verwaltet, aber den Besitz der Gemeinde in Gegenständen verwaltet und wartet, soweit es dann von den einzelnen Geräten nötig ist. Ja, er ist bei uns auch befugt, Anschaffungen bis zu einem bestimmten Betrag, der ihm dann von der Leitung festgesetzt wird oder von der Gemeinde eigenständig zu tätigen. Also das war ein wichtiges Jahr für uns in der Gemeinde, auch letztes Jahr 2024, da sind auch wieder einige Dinge vorangekommen. Wir haben 24 nicht viele Leute zu uns in die Gemeinde hineingenommen. Ich glaube, ich kann mich jetzt nur an Christian Lenz erinnern, dass er da getauft wurde. Ich weiß nicht von mehr, vielleicht ohne Taufe jemand dazugekommen ist. Ich kann euch nicht garantieren, dass ich an alle denke. Aber wir haben von auswärts insgesamt immer wieder auch Besucher bekommen und die dann auch später teilweise in die Gemeinde gekommen sind. Und so sind dann auch wieder einige Neubekehrte zu uns gekommen. Jerome, ich weiß gar nicht, er ist heute, glaube ich, gar nicht da, ne? Ach, bei dem Stichwort Jerome. Jerome Waldix hat die Gemeinde grüßen lassen. Er hat in der Pause geschrieben, er kann heute nicht kommen. Jerome Waldix ist auch jemand aus der Bibelgemeinde Magdeburg, der uns immer wieder auch mit einer Botschaft besucht und auch ja, Gottes Wirken hier teilhaftig geworden ist. Ja, Jerome ist dazugekommen, verschiedene andere Jugendliche. Wir haben eine Taufe gehabt in diesem Jahr von Sebastian Kretzer, Reinhard und seiner Frau Martin. Also Reinhard wurde getauft, aber er und seine Frau Martin sind, glaube ich, auch schon seit 2024 bei uns immer wieder da gewesen. Matthias Lenz und Lukas Alexander Prunkel. Er ist uns auch Ende letzten Jahres irgendwie hereingeschneit, im Dezember. Ist ein Klassenkamerad von meinem Sohn Lukas. Und Lukas Alexander Prunkel ist der Glaubensjüngste in unserer Gemeinde. Kommt auch aus einem atheistischen Elternhaus, oder zumindest atheistisch geprägten Elternhaus. Wir werden jetzt gleich auch sein Zeugnis hören, wie er zu Gott gekommen ist. Auch das ist ein Zeugnis, wo wir als Gemeinde sagen müssen, es war nicht, weil wir hinausgegangen sind, um zu evangelisieren, und er von uns gehört hat, sondern Gott hat andere Wege genutzt, um ihn, auf ihn aufmerksam zu machen, auch wenn er später mit Mitgliedern unserer Gemeinde dann auch sehr viel an Wachstum erlebt hat. Davon wird er, denke ich, gleich erzählen. Komm, Alexander. Nun, wenn man eine solche Liebe Gottes, die das Leben eines Menschen so bereichert hat, wie wir das jetzt von Martin und auch Lukas Alexander gehört haben, wie ihr das sicherlich auch von vielen anderen gehört habt oder selber erlebt habt. Wenn man eine solche Liebe Gottes wirklich sieht, liegt es da nicht wirklich nahe zu sagen, dann will ich ein Zeuge nach dem Herzen Gottes werden? Und das ist die Botschaft, die ich euch heute mitgeben möchte. Die Botschaft mit dem Titel »Ein Zeuge nach dem Herzen Gottes«. Gott baut seine Gemeinde, davon sind wir Zeugen. Viktor, du könntest das vielleicht wieder einblenden, dieses Titelbild von unserer Gemeinde. Das soll euch eine Erinnerung sein. Gott baut seine Gemeinde, davon sind wir Zeugen. Gott baut, wir Zeugen. Das ist unsere Arbeitsteilung. So hat Gott es vorgesehen. Natürlich hätte er vom Zeugnis seiner Arbeit auch ein paar Engel schicken können, die das um einiges besser täten als du und ich. Aber er hat uns mit dem Geist Gottes belebt, damit wir zeugen. Und so ist es unsere Aufgabe, von Christus zu zeugen, und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dass er von dem, was er von Christus bekommt, auch wieder zu Christus gibt, um ihn zu verherrlichen und von dem Seinen zu zeugen. Und ich möchte mit euch ein Stück weit die Bekehrung des Paulus anschauen. Und das ist eine Bekehrung des Zeugnisses, eine Bekehrung, wo der, der zu Gott gerufen wird, dazu vorherbestimmt wird, ein Zeuge zu sein. Nicht er allein, aber er hat einen besonderen Auftrag und davon können wir lernen. Und ich möchte aber aufgrund der Zeit, also nicht das ganze, die ganze Bekehrung im Detail anschauen, wir werden uns aber detailliert den 15. Vers aus Apostelgeschichte 22 anschauen. Und in diesem Vers stellt Gott uns drei Kennzeichen eines Zeugen nach seinem Herzen vor. Dort sehr explizit auf Paulus angewandt. Wir wollen es aber auf uns anwenden, nachdem wir angeschaut haben, wie Gott es für Paulus vorgesehen hat. Das erste Kennzeichen eines Zeugen nach dem Herzen Gottes ist ein Zeuge für Gott. Das zweite Kennzeichen, ein Zeuge vor allen Menschen. Und das dritte Kennzeichen ist ein Zeuge der Wahrheit. Du solltest wissen, für wen du zeugst. Du solltest bedenken, dass du vor allen zu zeugen hast von der Wahrheit und die Wahrheit bezeugen. Nun lass uns diesen Abschnitt über die Bekehrung des Paulus lesen, aber wir werden nicht aus Kapitel 9 lesen, wo die Bekehrung selbst beschrieben wird, sondern wir werden das Selbstzeugnis von Paulus lesen über seine Bekehrung. Er hat sie nicht ganz so ausführlich niedergeschrieben, wie sie Martin und Lukas uns gegeben haben. Sie ist kürzer, aber bekanntlicherweise sind die kompakten Sätze der Bibel sehr viel aussagekräftiger als unsere ausladenden Sätze, die wir immer so von uns geben. Lasst uns also lesen Apostelgeschichte Kapitel 20 ab Vers 3 und wir werden bis zum Vers 16 lesen. Paulus ist an dieser Stelle von den jüdischen Nichtgläubigen, also nicht an den Messias Jesus gläubigen Juden, gefangen genommen worden und geschlagen worden. Und sie hätten ihn am liebsten umgebracht, weil er mit Griechen zusammen war, weil er angeblich überall in der Welt sagte, dass man Mose und das Gesetz nicht beachten müsse und gegen die Städte Jerusalems reden würde. Und sie glaubten auch, er habe Griechen in den Tempel hineingeführt, was nun gar nicht geht. Die Juden haben zwischen sich und den Heiden einen sehr großen Abstand gemacht. Auch wenn sie das auserwählte Volk Gottes waren, hat Gott niemals gesagt, dass er die Heiden nicht retten will. Aber für viele Juden war das die Ansicht, nicht für alle. Und an dieser Stelle greifen die Römer mit ihren Soldaten ein, weil es in der Stadt einen Aufruhr gibt. Und sie packen Paulus und bringen ihn weg und wollen ihn verhören, um zu wissen, warum hier dieser Aufruhr um diese Person willen entstanden ist. Und bevor sie ihn in die Kaserne bringen, möchte Paulus sich einmal vor diesem jüdischen Volk verteidigen. Jetzt darf er reden. Er redet in hebräischer Sprache und er gibt sein Selbstzeugnis an dieser Stelle wie folgt wieder. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Ich verfolgte diesen Weg bis auf den Tod, indem ich Männer und Frauen band und ins Gefängnis überlieferte. Wie mir auch der hohe Priester und die ganzen Ältestenschaft Zeugnis gibt, von ihnen empfing ich sogar Briefe an die Brüder und zog nach Damaskus, um auch die, welche dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Es geschah mir aber, als ich auf der Reise in die Nähe nach Damaskus kam, dass mich am Mittag plötzlich vom Himmel ein helles Licht umstrahlte und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich aber antwortete: Wer bist du, Herr? Und er sprach: Ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Meine Begleiter aber sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Und ich sprach: Was soll ich tun, Herr? Der Herr sprach zu mir: Steh auf, geh nach Damaskus, dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun bestimmt ist. Da ich aber wegen des Glanzes jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von meinen Begleiter an der Hand geführt und kam nach Damaskus. Aber ein gewisser Ananias, ein gottesfürchtiger Mann, nach dem Gesetz, der von allen Juden, die dort wohnen, ein gutes Zeugnis hat, der kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir: Bruder Saul, werde wieder sehend. Und zur selben Stunde konnte ich sehen. Er aber sprach: Der Gott unserer Väter, also Ananias spricht jetzt wieder, der Gott unserer Väter hat dich vorher bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Soweit das Wort Gottes. Nun, ich habe in der Schlachter 2000 Übersetzung gelesen, werde aber diesen Vers aus einigen Übersetzungsgründen mehr aus der Luther 84 übersetzen. Das will ich an entsprechender Stelle erklären. Ein Zeuge für Gott. Nun, diese Bekehrung des Paulus war dramatisch. Er sieht mittags, und das war ohnehin hell, wenn mittags die Sonne am Zenit steht, in jenen Ländern, dann ist es wirklich hell. In die Sonne zu schauen alleine macht schon blind. Und jetzt sagt Paulus, es gab ein so viel helleres Licht, das bei Agrippa erwähnt er das explizit sogar, dass wir alle zu Boden fielen. Licht schlägt uns nie zu Boden, aber in diesem Fall war das Licht gewaltig genug, um die Reisenden zu Boden zu schlagen. Mit einem hellen Licht, der den Paulus sofort erblindete, obwohl er nicht in die Sonne geschaut hat. Das muss ein gewaltiges Licht gewesen sein. Ein Licht, von dem die Sonne lediglich einen Abglanz gibt, wie der Mond einen Abglanz des Lichtes von der Sonne gibt. Nun, Paulus fragt: Wer bist du und was soll ich tun? Und Jesus aus dem Himmel antwortet ihm: Du sollst nach Damaskus ziehen und dort wird man dir sagen, was dir zu tun bestimmt ist. Nun, Paulus wusste an dieser Stelle, dort wird es Gläubige geben, an diesen Jesus Christus Gläubige, die er verfolgt, und die werden zu ihm kommen und ihm sagen, was er zu tun hat. Also das heißt, jemand wird ihm sagen, was er tun soll, dem er am liebsten allen Mund, Hände und sonst was gebunden hätte. Jetzt soll er sich von dem was sagen lassen. Aber die Stimme vom Himmel hat genug Eindruck verschafft, dass er genau wusste, hier gegen den Stachel auszuschlagen, das ist zwecklos. Paulus war an dieser Stelle noch nicht bekehrt. Er hatte nur die Weisung bekommen, dorthin zu gehen und weitere Anweisungen zu bekommen. Nun kommt er dorthin und Ananias kommt zu ihm und sagt erstmal: Bruder Saul, er spricht mit dem Bruder an, aber vielleicht auch, weil es ein jüdischer Bruder war, werde wieder sehend. Und sofort konnte Paulus wieder sehen. Er sah also diesen Ananias, der mit ihm sprach, diesen Gläubigen, den er noch ein paar Tage vorher gefasst hätte und nach Jerusalem geschleift hätte, um ihn zu bestrafen. Und jetzt sieht er diesen Ananias, der ihm die Augen öffnet, der ihn gesund macht im Auftrag Gottes. und hört folgende Botschaft. Der Gott unserer Väter hat dich vorherbestimmt, drei Sachen, seinen Willen zu erkennen, den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Jesus, den Gerechten sehen, seine Stimme hören und seinen Willen erkennen. Also ihm wird besondere Erkenntnis vorhergesagt. Ihm werden Gottes Offenbarungen vorhergesagt, Visionen, wo er Gott sehen, Jesus sehen wird, als Auferstandenen. Paulus bezeugt das auch, unter anderem in 1. Korinther 15. Und er wird von ihm persönlich Anweisungen hören. Ich wage die Behauptung, dass niemand von uns bei seiner Bekehrung eine solche Vorhersage bekommen hat. Wir sind also nicht diejenigen mit einem so ganz besonderen Auftrag. Aber es gibt Prinzipien, die wir trotzdem auf uns anwenden wollen. Und dann sagt er zu ihm folgendes: Du, also warum soll Paulus diese besonderen Offenbarungen und Erkenntnisse bekommen? Warum? Es gibt einen Grund dafür. Und der Grund, weshalb Paulus das Ganze bekommen soll, ist folgender, Vers 15. Denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein, von dem, was du gesehen und gehört hast. Nun, ich lese es in der Luther 84 Übersetzung und das ist stellvertretend für die meisten Übersetzungen im Deutschen und auch im Englischen. Er aber sprach, der Ananias, der Gott unserer Väter hat dich, Entschuldigung, denn du wirst für ihn vor allen Menschen Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Nun, ich habe diese Übersetzung genommen, weil sie dem Griechischen, was dort tatsächlich steht, deutlich mehr entspricht. Nicht du sollst, sondern du wirst. Das sollst ist nicht im Sinne eines Imperativ zu verstehen, einer Befehlsform, sondern es ist in einem, es soll mal werden. Also es soll dahin kommen, dass du ein Zeuge wirst. Und hier sagt er aber, du wirst ein Zeuge sein. Und das Erste, was er ihm sagt, ist für Gott. Das ist unser Punkt 1. Du wirst ein Zeuge sein für ihn, für Gott. Das ist wichtig. Wir sind Zeugen für Gott. Wir zeugen nicht für uns. Wir zeugen nicht für unsere Gemeinde. Wir zeugen nicht für unsere Denomination oder unseren christlichen Überzeugungen. Das ist es nicht, wofür wir zeugen. Auch wenn es ein Stück unserer Identität sein mag und aus unserem Leben nicht einfach weggewischt werden soll, wenn es darum geht, dass wir als Gläubige an Christus zeugen für Gott. Das wurde dem Paulus sehr stark gesagt. Du wirst ein Zeuge sein für ihn. Gott ist derjenige, um den sich alles dreht. Gott ist derjenige, um den es geht. Wir zeugen von ihm, weil wir seine Gemeinde sind, weil wir sein Geschöpf sind, weil er der eine ist, der uns liebt und aus Liebe zu sich gezogen und errettet hat. Wir zeugen für ihn. Und das ist wichtig. Wenn wir zeugen, wenn wir in den Schulen, in den Universitäten, wenn wir in den Nachbarschaften, auf den Arbeitsplätzen, wenn wir bei Gelegenheit irgendwo auf dem Bahnhof oder auf der Straße oder sonst in irgendeiner Situation von Christus zeugen, dann sind wir nur dann gute Zeugen, Zeugen nach dem Herzen Gottes, wenn wir für Gott zeugen und nicht für die Richtigkeit unserer Überzeugungen. Und selbst wenn deine Überzeugung wirklich richtig ist und du das mit 100 Bibelstellen beweisen kannst, zeugst du für Gott, nicht für deine richtige Überzeugung. Erst dann bist du ein Zeuge nach dem Herzen Gottes. Ansonsten bist du ein Zeuge nach deiner Identität oder für deine Überzeugung, für deine Identität, wie auch immer. Ein Zeuge nach dem Herzen Gottes ist in allererster Linie ein Zeuge, der für Gott zeugt. Und dem Paulus wurde wirklich viel gesagt. Ihm wurde gesagt, du sollst den Willen Gottes erkennen. Ich meine, wer von uns kann sagen, ich habe gelesen, ich habe den Willen Gottes erkannt und er kann Dinge, die nicht direkt in der Bibel stehen, ganz eindeutig sagen, das ist der Wille Gottes. Müssten wir denn nicht alle ein bisschen kleinlaut werden und sagen, ja, so steht es in der Bibel, genauso wie es dort steht, kann ich es zitieren und sagen, das ist der Wille Gottes. Aber darüber hinausgehen, da wird es ein bisschen schwammig. Vielleicht treffe ich den Willen Gottes, vielleicht nicht, vielleicht ist es mit meinen Gefühlen viel zu stark verbunden. Dem Paulus wurde gesagt, du sollst das erkennen. Ihm wurde viel Erkenntnis vorhergesagt. Ihm wurde gesagt, du sollst sogar Jesus sehen, der ja nicht mehr unter den Leuten damals leibhaftig war, aber du wirst ihn noch einmal sehen, was später auch geschah. Und du wirst von ihm hören. Wir können nicht sagen, dass wir eine akustische Stimme aus dem Himmel hören, von der wir sagen können, das ist die Stimme von Jesus Christus. Vielleicht denkt der eine oder andere, er habe es mal getan. Er sollte das lieber nicht an die große Glocke hängen. Gott kann alles tun, das will ich nicht anzweifeln. Aber niemandem von uns, denke ich, ist es tatsächlich verheißen worden, du wirst noch die Stimme Gottes hören. Dem Paulus ja. Er hätte sich eine Menge einbilden können, aufgrund all dessen, was ihm vorhergesagt wurde, was er sein würde und erfahren würde. Aber ihm wird gesagt, das Ganze bekommst du, damit du ein Zeuge bist für Gott. Nun, das Zweite, was ihm hier gesagt wird, du wirst ein Zeuge sein vor allen Menschen. Ein Zeuge für Gott, ein Zeuge vor allen. In Apostelgeschichte 9, Vers 15, da ist dieser Teil ein wenig ausführlicher beschrieben. Da ist ja die Bekehrung des Paulus als Tatsache geschildert von dem Evangelisten Lukas. Und dort sagt Ananias zu ihm, der Herr sprach zu mir, geh nur hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Hier bestätigt nochmal, Paulus war ein für besondere Zwecke ein auserwähltes Werkzeug, also ein Apostel Jesu Christi, dass er meinen Namen trage vor Heiden, vor Könige und vor das Volk Israel. Also wirklich vor allen Menschen, vor Hohen und Kleinen, vor Heiden und Juden, vor Bedeutenden und Nichtbedeutenden. Du sollst den Namen Gottes vor allen tragen. Nun, Gottes Absicht dahinter. Warum möchte Gott, dass dieser Name, sein Name, das Zeugnis von ihm, zu allen Menschen getragen wird? Auch dazu gibt es eine Erklärung und die erzählt Paulus vor dem König Agrippa. Dort gibt er nochmal Zeugnis von seiner Bekehrung. Und dort erzählt er dem König Agrippa Folgendes. Gott sagt zu ihm, also er erzählt dieses Zeugnis, ja, Gott hat ihm gesagt, ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren, von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie die Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind, durch den Glauben an mich. Es ist Gottes Absicht, durch unser Zeugnis für Gott, vor allen Menschen, Menschen zu Christus zu führen. Wir bekehren die Menschen nicht. Wir sind auch nicht diejenigen, die drängen oder die sagen, wenn du es nicht tust, dann wirst du die und die Nachteile bekommen. Sei es, dass wir staatliche Gewalten wären, wie das in der Vergangenheit in unserem Kontinent des Öfteren leider geschehen ist, sei es, dass wir in einer anderen Art und Weise eine gewisse Machtstellung haben und damit versuchen, Menschen zum christlichen Glauben zu drängen, zu unserer Überzeugung. Das ist es nicht, was Gott will. Gott will von dir nur, dass du Zeuge bist. Zeuge dessen, was er für dich getan hat, was du an ihm gesehen und gehört hast. Gottes Absicht dahinter ist, Menschen zu retten. Und deswegen will er, dass wir von ihm zeugen. Nun, darüber hinaus gibt es eine andere Absicht, dass er verherrlicht wird durch alles. Durch alles, was wir tun, soll er verherrlicht werden. Auch das ist eine Absicht, sie kommt hier aber nicht direkt als Wort zum Ausdruck. Nun, vor allen Menschen, da erinnere ich mich an Petrus. Petrus schreibt an leidbedrängte Menschen in der Verfolgung, in der Zerstreuung. Und er denkt an sie, dass sie leiden, dass sie Schwierigkeiten haben und dass sie manchmal auch zu Unrecht leiden. Aber unter anderem sagt er diesen Geschwistern Folgendes in 1. Petrus 3, Vers 15 und 16. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und mit Gottesfurcht. Hier sehen wir, nicht nur für Paulus, an alle gerichtet, sei bereit zur Verantwortung über deine Hoffnung. Das, was du glaubst, das, was du von Gott gesehen und gehört hast. Sei bereit, davon zu reden, davon zu zeugen. Nun, der dritte Punkt, ein Zeuge nach dem Herzen Gottes ist ein Zeuge der Wahrheit. Du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein, von dem, was du gesehen und gehört hast. Paulus war jemand, dem schon vorher gesagt wurde, du wirst die Stimme des Gerechten hören, du wirst ihn sehen, du wirst viel Erkenntnis bekommen. Er hatte einen sehr schwerwiegenden Auftrag, von all diesem Zeuge zu sein. Er bekam es nicht für sich. Er bekam diese Offenbarungen, um die Gläubigen jener Zeit zu unterrichten. Und auch um die Gläubigen heute zu unterrichten, durch die Briefe, die er geschrieben hat. Bis heute haben wir es. Was er gesehen und gehört hat, was er erkannt hat, das hat er bezeugt und uns weitergegeben. Und wir profitieren heute, dass es diesen Zeugen nach dem Herzen Gottes gab. Wir könnten heute aber nicht von uns sagen, ich bin jemand, der eine Vision gehabt hat. Ich habe Jesus klar gesehen als Auferstandenen. Ich bin jetzt auch ein Apostel. Wir könnten vielleicht noch nicht mal ganz kleinlaut sagen, ja, ich habe noch nie so etwas wie den Eindruck einer Stimme gehört oder das hat Gott als festes Wissen in mein Herz gepflanzt oder irgendetwas, ich habe nichts von ihm gehört und gesehen. Ich habe auch nicht besonders Erkenntnis. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe durch viel Nachdenken und Eingebung jetzt eine Erkenntnis Gottes bekommen. Ich habe nur das, was ich in der Bibel über Gott und seinem Wort, seinem Willen habe. Mehr habe ich nicht. Okay. Hast du in der Bibel Gott gesehen? Hast du ihn kennengelernt, seinen Willen, der dort offenbart ist? Hast du gesehen, wie er handelt, wenn Menschen untreu sind und immer noch treu bleibt? Hast du gesehen, wie er von Anfang an immer der gleiche geblieben ist? Hast du von ihm gehört, dass er gesagt hat, ich habe dich je und je geliebt und dich zu mir gezogen? Ich habe dich bei deinem Namen gerufen? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Hast du ihn das sagen hören? Dann geh hin und sei Zeuge davon. Was du gesehen und gehört hast von Gott, auch wenn es nur sein geschriebenes Wort ist, aber das ist doch seine Offenbarung, oder? Hat er nicht gesagt, dass sein Wort nicht vergehen wird, selbst wenn Himmel und Erde zerkrachen werden? Paulus hatte den besonderen Auftrag, diese besonderen Erkenntnisse und Visionen, die er bekommen würde, aufzuschreiben, davon zu zeugen. Vor allen Menschen, und er tut es buchstäblich vor allen Menschen durch seine Briefe, vor so vielen Menschen, die er nie gesehen hat, von denen er keine Ahnung hat, dass sie jemals leben würden. Und heute haben wir dieses Zeugnis. Hinauszugehen und Zeuge zu sein, ist ein Auftrag für uns alle. Auch wenn wir nicht dieses Wort vom Himmel gehört haben. Ich habe es auch nicht. Aber ich bin mir sehr bewusst und sicher, ich bin beauftragt, ein Zeuge Jesu Christi zu sein. Hingehend in meinem Leben soll ich zu Jünger machen, indem ich sie taufe und sie alles lehre zu halten, was Christus geboten hat. Der Auftrag in Matthäus 4, 28 ist Jünger machen. Das ist der Imperativ, also der Befehl. Macht Jünger. Während ihr hingeht, so könnte man übersetzen, und wie, indem ihr sie zum Glauben führt, das Endergebnis davon ist dann die Taufe, das Bezeugen, dass ich jetzt dazugehöre, und indem ihr sie, wenn sie gläubig geworden sind, lehrt, all die Dinge zu halten, die ich euch gelehrt habe. Und von all diesen Dingen können wir zeugen. Wir sind dazu berufen, Zeugen zu sein, angefangen zu Hause in Stendal, dann über Sachsen-Anhalt, Deutschland und bis an das Ende der Welt. Nun, ich denke schon, dass wir das nicht ganz so wörtlich auf uns übertragen können, dass wir jetzt denken, jeder muss erst zu Hause, dann in Sachsen-Anhalt, dann in Deutschland und mindestens zum Ende seines Lebens muss auch noch das Ende der Welt erreicht haben. Es ist der Auftrag an die Gemeinde, an die Gläubigen insgesamt. Aber du bist doch Teil davon. Irgendwo ist dort dein Platz. Und dort, wo du bist, da sollst du Zeugen von ihm. Ich möchte euch ermutigen und gleichzeitig auch aufrufen, dass ihr diesem Auftrag, ein Zeuge nach dem Herzen Gottes zu sein, nachkommt. Jeder an dem Ort, wo Gott ihn hingestellt hat. Sei allezeit bereit, von dieser Hoffnung, die in dir ist, Zeugnis zu geben, Rechenschaft zu geben, das dafür zu verantworten. Es ist deine Berufung. Es ist Gottes Wille für dich. Geh hin und sei ein Zeuge nach dem Herzen Gottes, indem du für Gott zeugst, vor allen Menschen, über das, was du gesehen und gehört hast von ihm, was er in deinem Leben getan hat. Amen. Lass uns noch einmal gemeinsam beten. Unser Gott und Vater, der du in den Himmeln bist, es ist wahr, du bist ein Gott, der voller Liebe und Barmherzigkeit ist. Und das haben wir an vielen Stellen immer wieder sehen können. Viele von uns können davon zeugen. Manchmal geht es uns schlecht und wir haben gerade nicht die Sicht darauf. Und am Ende merken wir, dass du all diese Zeit hindurch nicht ärgerlich über uns warst und uns verstoßen hast, sondern geduldig hast du uns getragen, weil du niemals von deinen Verheißungen abrücken wirst, von deinem Wesen, wie du bist. Du hast gesagt, du wirst die Gemeinde bauen. Du hast nicht gesagt, eine Ortsgemeinde wird für alle Ewigkeit überstehen, aber du hast gesagt, du wirst deine Gemeinde bauen. Auf der Grundlage der Lehre der Apostel, auf diesem Eckstein Jesus Christus, auf diesem Fundament, was du in deinem Wort uns gibst. Daran glauben wir. Und wir dürfen heute Zeugen dessen sein, wie du Gemeinde gebaut hast. Es gibt viele, die in unsere Gemeinde hineingekommen sind, für deren Errettung wir als Gemeinde kein Zeugnis waren. Es waren andere. Manchmal waren es sogar Leute, die vielleicht gar nicht wirklich an dich geglaubt haben, aber sie haben hier und dort gewisse Anstöße gegeben. Du hast Umstände gebraucht, die wir nicht einplanen würden, wenn wir es selbst tun sollten. Es ist so vielfältig gewesen und am Ende ist es immer das eine gewesen, Menschen, die dich erkannt haben, die geglaubt haben, dass du deinen Sohn für sie gegeben hast, die sich daran festgehalten haben und dann zu dir gekommen sind. Danke für all diese Geschwister auch in unserer Ortsgemeinde. Danke für all diese Glaubensgeschwister in den anderen Ortsgemeinden, in unserer Stadt, in den anderen Ortsgemeinden, in unserem Land. Danke, dass du deine Gemeinde überall baust und eben auch hier bei uns. Und wir dürfen Zeugen sein, wir dürfen es sehen. Das ist schön, das ist sehr schön. Ich will dir auch besonders für die Gemeinden danken, denen wir viel zu verdanken haben, die uns in verschiedener Art und Weise geholfen haben, heute das zu sein, was wir sind, an dieser Stelle, wo wir sind. Die Baptistengemeinde hier vor Ort, deren Räumlichkeiten wir schon so lange nutzen können. Danke für das EBTC, für die Bibelschullehrer dort, die auch viel investiert haben, für die ECG Hellersdorf, für die Leuchtturmgemeinde. Danke für die Bibelgemeinde Magdeburg. Danke für die freie Bibelgemeinde in Elsen. Danke für all die einzelnen Menschen, die in unsere Gemeinde hinein investiert haben. Und da sind es noch so viel mehr aus verschiedenen anderen Gemeinden, die heute hier nicht vertreten sind. Ich will dir für all diese danken. Du lässt uns nicht allein. Und wir dürfen auch bezeugen, dass du auch uns gebraucht hast, um in anderen Gemeinden mitzuhelfen und dort auch einen Dienst zu tun. Und so können wir auch einen Austausch erleben. Danke, dass du uns diese Freiheit schenkst, dass du hier in dieser Art und Weise mit so viel freundschaftlicher Beziehung auch Gemeinde baust. Und wir sehen auch darin, wie du bist und wie viel Schönheit von dir auf uns glänzt und wir das genießen können und wir dadurch erbaut werden können. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen. Ja, wir wollen bezeugen als eine Gemeinde, die sich fest darum bemüht ist, fest auf biblischen Prinzipien zu bauen. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass wir das überall tun, aber es ist unser Bestreben. Wir können wirklich bezeugen und sagen, sein Wort besteht. Lasst uns das Lied noch einmal singen. Danach seid ihr alle ganz herzlich zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Nochmal miteinander etwas Gemeinschaft pflegen. Das Ende ist dann offen, also es gibt dann kein offizielles Ende mehr weiterhin, sondern es ist einfach ein, jeder kann miteinander mit dem anderen reden, solange der andere ihn duldet. Ja, ich möchte alle bitten, die uns heute hier, wie nennt man das, die Gesellschaft geleistet, hört sich ein bisschen einfach an, die hier mit uns die Freude geteilt haben, einen Gruß an ihre Gemeinden mitzunehmen. Grüßt eure Gemeinden sehr herzlich und auch mit dem Dank, den wir euch an dieser Stelle aussprechen wollen, für all die Hilfe, die wir von den verschiedenen Gemeinden in unterschiedlicher Form auch auf unserem Lebensweg als Gemeinde mitbekommen haben. Wir werden das jetzt zum Kaffee und Kuchen und für die letzte Gemeinschaft doch genauso machen wie vorhin. Bitte hinten durch die Tür alle reingehen. Zur Rechten werdet ihr dann das Buffet mit den Kuchen sehen. Hinter dem Buffet ist dann der Kaffee, der steht dort auf einem Rolltisch. Und zur linken Hand gibt es dann nochmal Würstchen mit Restwärme von heute mittags und die Salate. Wer jetzt gerne etwas Herzhaftes nochmal essen möchte statt was Süßes, der darf gerne auch dort zugreifen, damit das dann alles leer wird, alles weg wird. Ansonsten noch einmal an dieser Stelle einen herzlichen Dank für all eure Hilfen, für die Gebete. Und wir hoffen sehr, dass die Beziehung zu den Gemeinden bleibt und wir nicht nach weiteren 5 Jahren sagen, die und die haben wir unterwegs verloren. Und für alle, die dann nach und nach gehen werden, dem Herrn befohlen, eine gute Heimreise und seid Zeugen nach dem Herzen Gottes.